Hallo, herzlich willkommen zum Jenseits von Reden Podcast. Jetzt habe ich mich selber fast verhaspelt, weil ich eigentlich sagen wollte, ist das jetzt Jenseits von Reden? Nee, das war der andere. Das ist nämlich folgendes Dingens. Wir haben die letzte Folge habe ich 2019 aufgenommen, Ende, und dann sind die ein oder andere Dinge auf der Welt passiert und deswegen gab es so lange keinen Podcast. Aber heute sind wir wieder dabei und mein Gast ist Sören Schlimme per Zoom.
Guten Abend.
Und eigentlich sage ich ja mal, und er macht Folgendes und bla, aber wir haben im Vorgespräch schon mitgekriegt, dass es gar nicht so leicht ist zu sagen, wer du jetzt bist und was du machst, deswegen lasse ich dich das einfach machen. Und sage, stell dich da einfach mal vor.
Genau, ja, du meintest ja eben, ja, wie soll ich dich vorstellen? Was bist du? Bist du Texter? Und das Ding ist, ja, das kann man, ich habe dann gesagt, ich bin wahrscheinlich einfach Kommunikationskreativer. Mhm. Und im Grunde heißt das, dass das, womit ich meine Brötchen verdiene, ist im Endeffekt, ist halt nichts anderes als Kommunikation für Unternehmen, für Marken, für alle möglichen Leute auf sämtlichen Ebenen, und das umfasst halt nicht nur Texte, sondern auch viel konzeptionelle Arbeit, viel Denken, viel Beraten, und das ist ein unfassbar breites Feld und lässt sich ja gar nicht so richtig in so eine Schublade oder so ein Wort drängen.
Ja, die Frage ist auch immer nicht unbedingt nur beruflich gemeint oder was man jetzt professionell macht, sondern generell als was man sich selbst wahrnimmt halt, ne, so.
Ja gut, aber das ist ja, das umfasst das ja auch so ein bisschen. Das ist ja, ja gut, ich weiß, was du meinst, aber ich würde mich da jetzt nicht als Künstler bezeichnen, sondern das ist schon meine professionelle Seite, die ich ja dann auch von der anderen Seite durchaus trenne, auch wenn da Synergien bestehen, auch wenn das alles sich vermengt und irgendwie alles eins ist am Ende des Tages, ist das trotzdem für mich eine Sache, die ich trennen würde, auf jeden Fall. Doch.
Mhm. Okay, dann kommen wir zur Kick-Off-Frage, um mal Anglizismen in den Mund zu nehmen. Yes. Und das ist, was beschäftigt dich gerade? Geht dir gerade nichts in der Welt?
Was los? Was los? Ja, nichts. Eigentlich ein bisschen, tatsächlich gerade, ach, tausend Dinge irgendwie. Das ist, tatsächlich, leider bin ich gerade so ein bisschen, seit Ende des Jahres, ne? Und da wird man unweigerlich, glaube ich, in so ein, bei mir ist das zumindest so, Ich hasse das eigentlich, aber ich werde dann immer in den letzten 3-4 Wochen in so einen Reflexionstunnel geschmissen auf sämtlichen Ebenen. Und der ist dieses Jahr halt nochmal ein bisschen härter als in anderen Jahren, glaube ich. Mhm. Indem man alles nochmal so durchlebt irgendwie und sich neu ausrichtet, strukturiert und wieder so ein bisschen guckt, wo geht nächstes Jahr die Reise hin. Und das passiert bei mir leider automatisch. Das ist dann wirklich wie so ein Gedankenfilm, den man kaum stoppen kann. Und da bin ich gerade so ein bisschen drin tatsächlich, und das ist relativ spannend, aber mitunter auch anstrengend, leider.
Ist das die sprichwörtliche Besinnlichkeit, Schrägstrich Besinnung, dass man quasi nochmal guckt, was das soll jetzt wurde, was ja, also so immer dieses Gefühl, dass die Zeit zwischen den Jahren, wie man sie auch nennt, irgendwie tatsächlich dann irgendwie nicht so richtig zählt und dass man deshalb mal irgendwie zur Ruhe kommt und mal alles angucken kann, das hat ja auch eigentlich was Positives, selbst wenn es manchmal vielleicht ein bisschen melancholisch ist.
Stimmt. Ja klar, nee, aber dieses Jahr irgendwie ist es dann tatsächlich sowohl das Ende des Jahres als auch das ganze Jahr. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das so ein bisschen, es ist deutlich mehr auf und ab als in den anderen Jahren, und das kriege ich halt auch bei anderen Leuten mit. Also es geht wirklich viel rauf und runter und ich weiß nicht, sowohl, also auf allen Ebenen, beruflich, privat, ist es irgendwie bei mir so ein relativ bipolares Jahr, sage ich mal, weil es einfach... weil man entweder total sich total reinstürzt oder sich komplett rauszieht. Und was mir halt auch viel durch den Kopf geht gerade, ist halt, wie sehr diesem Jahr, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber einfach die ganzen Strukturen so weggerissen wurden und man musste sich teilweise welche neu aufbauen und einfach sich so ein bisschen, ja, einfach diese fehlenden Strukturen und wie man sich die wieder neu aufbaut tatsächlich.
Ja, auch so, welche Regeln gelten, ne, und was so den Takt angibt. Weil wenn man irgendwie so gewisse Dinge hat, so die immer wiederkehren. Bei mir ist was zum Beispiel so Bandprobe, Konzerte und solche Geschichten. Das
Ja,
waren immer
klar.
mal, also das war jetzt halt nie so regelmäßig, dass es immer in jedem 15. oder so ist, aber halt regelmäßig
Ja.
genug, um dem Leben so eine Taktung zu geben, dass man immer irgendwelche kleinen Termine hatte, auf die man irgendwie hinsteuert, so, ah, dafür müssen wir noch proben oder da ist eine Ausstellung, dafür fehlen noch
Ja.
Bilder und so. Und das hat das Jahr immer so in Teile gehackt, immer so, ne, quasi so ein Etappenziel. Und also mein Lebensentwurf ist mit Covid halt, also quasi alles, wo ich irgendwie mich beteiligt habe an der externen Welt, ist halt weg gerade. Ne, du kannst nirgends so
Ja.
Musik machen, du kannst nicht Kunst zeigen, du kannst sonst was. Und sonst bin ich halt so introvertiert, dass ich das, also quasi auf der einen Seite hat sich mein Leben gar nicht geändert, weil ich halt einfach das mache, was ich eh mache. Auf der anderen Seite total. Und auch so diese Idee mit, welche Regeln gelten, was für eine Welt, also allgemein sich mit dieser Idee anzufreunden, dass die Welt danach wahrscheinlich nicht mehr die gleiche sein wird wie vorher, ist irgendwie
Hoffentlich, also,
creepy,
aber
aber auch
wirklich hoffentlich.
interessant.
Absolut.
Ja.
Also ich hoffe es wirklich inständig, wobei man ja leider jetzt schon in so kleinem Maße absehen kann, finde ich, dass die Welt irgendwie doch immer die gleiche ist. Denn man sieht es ja jetzt an jeder Ecke, dass irgendwie Menschen reagieren. Also es ist ja eigentlich das gleiche Prinzip. Es wird erst reagiert, wenn irgendwie die Dämme brechen. Es wird also so richtig gelernt. Ich weiß es nicht. Hat sowohl die Gesellschaft nicht, als auch Politik nicht und ich weiß es nicht. Also gefühlt war das ja auch ein bisschen, weiß ich nicht, hat gefühlt auch noch mal so ein bisschen. Ich hatte öfter diese Gedanken, als gleichzeitig irgendwie die Menschen auf den Straßen waren und irgendwie gegen die Corona-Regeln demonstriert haben und getanzt haben und parallel irgendwie in USA diese ganze Trump-Geschichte jetzt stattfand nach der Wahl. Das war alles so. Da hab ich echt so ein inneres Bild vor Augen gehabt, dass wir wie in so einem Disney-Film sind oder wie in so einer Star Wars-Welt, wo wirklich Schwarz und Weiß, Gut und Böse so stark geteilt sind und man sich wirklich für so ein, und man sich wirklich bewusst für ein Lager auch gefühlt entscheiden muss, so gehörst du zu den Guten oder den Schlechten und man irgendwie drüber nachdenkt, wenn man mit manchen Menschen redet und die falschen Bemerkungen loslassen, du gehörst zum bösen Lager, ich darf nichts mit dir zu tun haben, das ist halt irgendwie.
Ja, und sich dann irgendwie dabei zu ertappen, dass man, weil man ja eben nicht in diese polarisierte Denke fallen möchte, und dass
Ja,
es aber ein
klar.
echter Aufwand ist, das eben nicht zu tun, wenn es in die Welt einen so einfach macht. Irgendwie, ne, mit
Genau.
irgendwie. Und
Und das
ja, also
ist.
das habe ich auch so gesehen. Ich habe viel versucht, quasi die Sachen, die mein Kahnemannsches schnelles Denken so triggern, dass ich denke, falsch, Idioten, Arschlöcher, da dann immer zu gucken, okay, was ist, wenn es jetzt, also kann ich versuchen, die Welt aus der Perspektive zu sehen, ohne dass ich die als die anderen sehe? Das war, wenn man so formuliert, ein Jahr voller Möglichkeiten, das zu üben. Aber ja, das ist echt extrem. Also auch diese cartoonische Welt, wo man denkt, das ist wie eine Satire einer Satire einer Satire, wo du eigentlich schon gar nichts mehr machen kannst. Ne? Wie die South Park-Leute, die Creator, auch meinten, wir haben keine Ahnung, was wir noch schreiben sollen. Die Welt hat das für uns übernommen. Irgendwie, das ist allgemein Trump, diese Witzfiguren-Exzesse irgendwie, ne? Wo man denkt, okay, das ist jetzt so und weiß ich nicht. Also, bin jetzt auf keinen triftigen Punkt gekommen, sondern einfach das generelle Gefühl der Überforderung und
Auf jeden
gleichzeitig
Fall.
so das Gefühl von, man träumt irgendwie so ein bisschen.
Ja, man hat immer so ein bisschen die Entscheidung, möchte man sich da, so wie immer im Leben, aber das ist in diesem Jahr, glaube ich, noch krasser, möchte man da echt tief rein in diesen ganzen Weltschmerz, der gerade stattfindet, oder flüchtet man sich halt in irgendwas, ne? Also ich habe von vielen Leuten mitbekommen, die jetzt dieses Jahr angefangen haben, mal öfter die Weinflasche aufzumachen oder die Bierflasche zum Feierabend, als vielleicht sonst, weil der Feierabend auch so nicht mehr stattfindet und dann irgendwie so ein bisschen der gewohnte Alltag echt ins Wanken gerät. Und das finde ich schon hart. Weil die Flucht ist halt immer relativ nah, wenn man den Schmerz nicht aushält.
Ja, es gibt ja eigentlich immer nur diese drei Prinzipien, ne? Also wenn irgendwas in der Welt ist, was einen stört, ist es entweder ändere es, akzeptiere es oder geh weg. Im Sinne, ne, von
Ja,
zieh dich
klar.
zurück.
Ja, aber das ist
Und
einfach
in.
gedacht, weil nicht jeder hat die Kraft, glaube ich. Also nicht jeder hat die Kraft, einfach zu sagen, so ich akzeptiere das, weil manche Sachen sind echt einfach, glaube ich, für viele schwer zu akzeptieren, auch solche Situationen.
Ja, nee, ich sage auch nicht, dass es einfach ist, sondern ich sage nur, dass man eigentlich keine anderen Möglichkeiten hat. Und
Ja,
natürlich kann
klar.
man vor der Welt so nicht fliehen, außer halt, ne, durch Eskapismen, sei es halt irgendwie Rausch
Genau.
oder Warhammer-Figuren bemalen oder was weiß ich.
Ja. Wie viel
Das
hast du
ist
bemalt?
das. Nee, ich mache sowas nicht, aber ich fand, das war ein lustiges Bild, was ich
Ja,
verstehen kann.
klar. Nee,
Nee, also
klar.
bei mir ist es definitiv Flucht, was heißt Flucht? Also quasi, das ist ja so als so, wie gesagt, so Introvert, Kreativ-Dude, ist das ja eh mein Lebensentwurf, dass ich mich in meinem
Genau.
Kram versenke. Das ist
Ja.
jetzt nicht groß anders geworden. Aber also da war, das hat immer schon so eine gewisse Weltflucht in sich. Aber dass viele Leute einfach merken, ne, auch in diesen ganzen Kulturkriegen und sowas, man hat das Gefühl, dass der Kampf als solches so wenig bringt, dass da so eine Entmutigung das mit sich bringt. Weil wenn man keinen Bock hat, einfach nur stumpf Parolen zu brüllen, egal auf welcher Seite, sondern irgendwie immer denkt, ja, das müsste aber jetzt ein bisschen nuancierter sein, dann findet man auch irgendwie so keine Homecrowd irgendwie, ne? Weil alles wird immer lauter und einfacher. Und das ist schwer, sich dann da nicht drin zu verlieren, wenn man sich nicht repräsentiert fühlt, auf keinster Ebene. Und da verstehe ich dann dieses doch ein bisschen Eskapistische doch sehr, sehr gut. Du hast in den letzten Jahren immer mal wieder in anderen Ländern gelebt und so. Und wie ist
Ja.
da der? Also erstmal kannst du ja gerne einfach ein bisschen darüber erzählen, wie du überhaupt darauf gekommen bist und das dann im Hinblick auf dieses Festgenageltsein durch Covid.
Ja, ich wollte eigentlich tatsächlich auch drauf zu sprechen kommen gleich noch, weil bei mir ist es so, die Flucht ist ein bisschen, die ist nicht nach innen wie bei dir, sondern tatsächlich ein bisschen nach außen. Also ich bin durchaus ein Typ, der auch mal ein paar Tage drin sitzen kann und seine Sachen machen kann, aber ich habe mir meine Balance halt anders hergestellt und ich habe mir die Jahre vor Covid tatsächlich auch einen Lebensstil aufgebaut, der, naja, der, ich sag mal, der ein bisschen, der hat wirklich, ja, der vielleicht nicht ganz in die Covid-Zeiten passt. Also ich habe meine Arbeit immer mehr ins Remote verlagert. Ich habe fast alle Projekte von zu Hause gemacht oder von unterwegs und war dabei halt wirklich eigentlich in den letzten Jahren so ungefähr 50-50 in Deutschland und eben in anderen Ländern halt am Reisen sozusagen. Also die einen würden es halt Work and Travel nennen, aber ich habe tatsächlich einfach, ich habe die Arbeit halt einfach mitgenommen und ich war relativ flexibel auch in Deutschland immer unterwegs, habe halt Freunde besucht, Familie besucht und für mich war das relativ wichtig, diesen Ausbruch zu haben und einfach mal so eine feste Homebase und dann in guter Balance irgendwohin neuen Input, neue Sachen, Reisen. Klar, man macht das nicht für immer, aber diese flexible Option, die ist halt weggefallen jetzt und das ist für mich so. Das hat mich halt echt ganz schön auf den Boden gehämmert, weil dann an einem Ort zu sein und sich hat ja auch immer einen Grund, warum man dann wahrscheinlich nicht immer an einem Ort ist, alleine. Also man ist dann schon mal sich ein bisschen anders ausgesetzt, sage ich mal. Und das war auf jeden Fall relativ wild, weil ich hatte letztes Jahr im Herbst, ich hatte es ja schon mal erzählt, ich hatte irgendwie meine letzte große Reise, das war letzten Herbst auf Kuba. Und nach der Reise hat mich so ein etwas nicht ganz so leichter Verlauf vom Dengue-Fieber befallen und da hatte ich tatsächlich schon meine 2, 3 Monate Quarantäne, Isolation, Reflexion und
Shit.
als ich dann im Januar wieder richtig fit war und gerade angefangen habe, ein bisschen wieder durchzudrehen und das Leben in vollen Zügen zu genießen, kamen dann diese Nachrichten über die mysteriöse Lungenkrankheit aus China.
Hast du die auch am
Ja, und
Anfang
im Westen.
abgetan?
Absolut, klar, es ist. Und das zeigt auch wieder, wie unglaublich dumm die Menschen sind, weil ich glaube, dass nicht mal, dass auch viele Experten haben tatsächlich nicht mal dran geglaubt, dass das rüberschwappt. Also viele Ärzte, Fachärzte, Epidemiologen haben ja teilweise gesagt, okay, das ja, okay, das ist in China. Na und?
Ich habe das auch am Anfang gedacht, weil es wird immer wieder medial eine andere Kuh durchs Dorf getrieben mit, ja, irgendwie sei es jetzt E-Hack oder AIDS, na gut, AIDS
Ja,
war noch
klar.
was anderes, aber halt ne, irgendwie so im Sinne von, dass immer
AIDS gibt's
medial
gar
irgendwas
nicht.
aufgebauscht wird. Aber
Ja.
spätestens als dann irgendwie so dieses, ah, okay, wir machen jetzt mal die ganze Welt dicht, das war dann so ein, okay, ich glaube, man muss das doch ernster nehmen. Und
Ich habe
dann
mir
habe ich es
gerade
super ernst genommen.
vorgestellt, dass ganz viele Menschen auf die Straße gehen und gegen AIDS demonstrieren und behaupten, dass es das nicht gibt. Gab's das? Ich weiß es nicht.
Ich weiß
Es
es
gibt
auch
kein
nicht,
AIDS.
irgendwie.
Wir wollen keine Gummis benutzen.
Ich glaube, viele Leute, also aus dieser Hardcore-konservativen Ecke, haben sie irgendwie, weil das ja am Anfang so als homosexuellen Grippe galt oder Krankheit irgendwie,
Ja.
dass es da eher in die Richtung ging, von wegen, ja, gab es doch irgendwie Danke Gott für AIDS. Also so ein paar sehr verirrte Menschen hatten da ein paar sehr verirrte Plakate.
Dann wird die echte Familie wiederhergestellt. Genau.
Ja, ja. Und dann kommt Gott endlich wieder zurück. Ja, aber das ist auch komisch mit diesen ganzen Erzählungen halt irgendwie. Weil ich probiere mich immer reinzudenken, so wie kommt man denn dazu, dass man mit diesen Leuten da steht und diese Plakate hält. Ne, es ist so, und auch ich finde auch Verschwörungsnarrative, wie man sie ja jetzt nennt, erstmal interessant, aber war ja schon immer interessant. Ne? Halt irgendwie von richtigen Klassikern wie, was ich, UFO, Mondlandung und der ganze Shit, bis hin zu False Flag Operations und allen möglichen Kram. Das ist ja per se erstmal eine interessante Geschichte und quasi in gewisser Weise auch faszinierend und nachvollziehbar. Aber ab irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo die Leute dann aussteigen und das wirklich so ernst nehmen, dass sie halt irgendwie Pizzagate-mäßig irgendwelche Sachen stürmen oder so.
Da werden ja echt so richtige Welten geschaffen. Ich finde es krass, dass ein paar Leute sich tatsächlich die Mühe machen und solche Konstrukte, solche Geschichten schaffen, die ja in sich auch gar nicht unbedingt immer schlüssig sind, aber das ist egal, weil die unschlüssigen Parts werden einfach, die werden ignoriert und weggedacht. Dass aber trotzdem, dass Leute wirklich sich so, also man hat bei einigen Leuten, die wirklich ganz fest dran glauben, auch wirklich das Gefühl, diese Leute sind, ich habe mal das Gefühl, es gibt so eine unsichtbare Schwelle, weißt du? Es gibt Personen, die sind vielleicht so ein bisschen, die vertrauen den Medien nicht so ganz, die sind ein bisschen skeptisch oder. Und dann gibt es irgendwo diese unsichtbare Schwelle und wenn jemand da drüber tritt, dann ist er einfach weg, so wirklich verschluckt.
Das ist wie das Gleichgewicht zu verlieren.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass man da wirklich wieder, wenn man da einmal drin ist, gefühlt, ich weiß nicht, ob man da wieder rauskommt. Das ist wahrscheinlich genauso valide wie jetzt unsere Realität. Also das muss ja für die eine Validität besitzen, das muss ja irgendwie.
Ja, der Realitätsbegriff als solcher ist ja schon mal interessant, weil es, also was ja so die Postmoderne wirklich als gutes Erkenntnisding jetzt mitgebracht hat, ist so, dass es Realität in der Form, dass das halt immer ein Konstrukt ist. Ne, irgendwie für jeden einen. Also jeder sitzt ja hinter seinem Wahrnehmungsapparat und baut sich so seine Realität irgendwie zurecht. Ja. Und die Deckungsgleichheit all unserer Realitäten ist halt die Konsensrealität, auf die wir uns einigen können oder müssen oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, das, was heutzutage anders ist, dass man sich einfach nicht mehr drauf einigt, sondern dass sich das dann so in Realitätsghettos verschiebt, wo dann Leute in ihren Bestätigungsmilieus sind und so. Und je mehr von deiner Realität dir deine Identität ausmacht, ne? Wenn du zum Beispiel ein Flat-Earth-Typ bist und nur mit Flat-Earthern rumhängst, dann ist das, kannst du das nicht so einfach wegmachen, ohne dich selbst dabei auszulöschen, gefühlt, glaube ich. Klar. Ist ähnlich wie mit Sekten oder mit Religionen oder wie auch immer. Und ich glaube, wenn man da nicht auf Zack ist irgendwie, dann geht das schneller, als einem lieb ist. Auch mit Fantum und so schauen.
Klar, es ist identitätsstiftend, das ist ein Zugehörigkeitsgefühl, es ist, ja, aber ich glaube, das ist auch echt zu komplex, als dass man das wirklich begreifen kann, was da passiert in den Leuten, weil das ja auch immer, aber das muss irgendein psychologisches Phänomen sein, was bestimmte Persönlichkeitstypen anspricht, vermute ich mal, denn irgendwie, also es scheint ja Leute zu geben, die so einen Hang dazu haben, einfache Lösungen zu suchen, die nicht der gängigen Meinung entsprechen, die sich gegen das stellen wollen, was die meisten Leute sagen und das bis aufs Blut verteidigen, egal wie unlogisch das ist, egal ob jemand versucht, das zu erklären. Es bringt ja auch wirklich nichts, mit den Leuten zu reden. Das hat sich ja dieses Jahr auf allen Ebenen irgendwie immer wieder bewiesen. Ich habe auch immer gesagt, zum Beispiel bei Trump, ich habe den Leuten immer gesagt, der Typ ist ein Persönlichkeitstyp, der würde so untergehen, wenn man ihm einfach keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt hätte. Trotzdem haben alle immer wieder versucht, mit ihm zu argumentieren, mit ihm zu reden, mit ihm zu diskutieren, mit ihm zu streiten. Und er hat sich davon ernährt, weil das hat erst dieses Feindbild geschaffen tatsächlich. Natürlich ist es immer schwierig, solche ganzen Gruppen wegzuignorieren, aber gefühlt, rein psychologisch betrachtet, glaube ich, nimmt es denen so ein bisschen das, die Daseinsberechtigung, weil davon ernähren sie sich ja im Endeffekt, von der Ablehnung und davon, dass da immer so eine Reibung ist, so ein Gegenpol, der so stark ist, weil Leute wollen versuchen, sie zu überzeugen und sie müssen ihre Überzeugung verteidigen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen
Ja, sicher auch. Also Das ist wie Professional Wrestling halt, ne? Du hast einen Heel und irgendwie, ne? Also das ist ja genau dieses Ding. Der wird dann aufgebaut und das Publikum muss buhen und den richtig scheiße finden. Die Kinder müssen voller Hass schreien mit Buh, der kommt in die Halle und der soll verlieren. Dann ist es ein guter Heel. Wenn es keinen juckt irgendwie, dann ist es auch nichts. Und deswegen, das stimmt. Definitiv. Aber das war halt auch so ein gefundenes Fressen für ein sterbendes Medium, ne? Irgendwie quasi die ganze Presse ist ja eh, also Printmedien und überhaupt Medien als solches sind ja in einer ziemlichen Krise. Und dann kommt dieses Phänomen, was einfach so viel Knöpfe drückt, dass Leute einfach einschalten oder Dinge kaufen oder Klicks generieren. Und das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast auf Netflix, wie hieß sie denn, wo es um diese ganze Silicon Valley-Geschichte geht und dass die Algorithmen quasi... ich komme gerade nicht
über drauf. Über soziale Medien? Heißt. Social Dilemma? Nein?
Ja, genau, Social Dilemma.
Ah, okay.
Das passiert ja...
Nicht gesehen. Nicht gesehen, also leider.
Ist auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen in der Materie drin ist, ist das jetzt nicht viel Neues, aber sehr gut verpackt. Ja. Also sehr gut, um das so Bekannten oder der Familie mal zuzuschustern, die sich damit so nicht so auseinandergesetzt hat. Ja. Das basiert auch ein bisschen auf dem, was Douglas Rushkoff schon seit irgendwie Jahrzehnten erzählt. So diese Idee, dass halt die menschliche Aufmerksamkeit algorithmusgesteuert ist, einfach nur um das zu generieren und dass wir uns damit quasi mehr oder weniger wie so Vögel, die im Käfig sitzen und der immer stärker geschüttelt wird, einfach weil das halt die Energie fördert quasi, also halt so die Klicks generiert und so. Und das ist schwer, sich davon nicht mitreißen zu lassen. Und ich glaube, da schließt sich das zu der Besinnlichkeit, die du vorhin meintest. Dass das eine Chance ist, das eben nicht zu verfehlen.
Ich glaube, da verweben sich aber auch viele Sachen in der komplexen Welt. Einerseits natürlich die Medienkonzerne, die irgendwie versuchen, weiter zu wachsen, viele Klicks zu generieren, Aufmerksamkeit zu bekommen und das gar nicht mal mit einer bösen Absicht. Und dann verweben sich da so toxische Persönlichkeitsstrukturen irgendwelcher Menschen, die natürlich gut dafür geeignet sind, diese Aufmerksamkeit zu erlangen und so alles ergibt irgendwie wieder eins und das führt natürlich nicht immer zu irgendwas Gutem, tatsächlich nicht. Ich war dieses Jahr zum Beispiel auch unglaublich genervt auch von der, ja, aber das sind wir wahrscheinlich alle, von der so übertriebenen Berichterstattung auch zu dem ganzen Covid-Thema, wo man auch wieder gemerkt hat, dass einfach 99,8% aller Artikel hätten einfach nicht veröffentlicht werden müssen, weil das irgendwelche Meinungen irgendwelcher Journalisten waren, die einfach mal alles andere als Experten waren. Und eigentlich hätte man einfach nur die Experten sprechen lassen müssen, die wichtigsten Wissenschaftler, die sagen, was los ist. Und alles andere war so unfassbar irrelevant tatsächlich. Hm. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, warum sich... Und auch einer der Gründe, warum ich überzeugt das mache, was ich halt beruflich mache, weil bei mir irgendwie Relevanz immer noch so ein, halt echt so ein riesen Thema ist, eben auch in der Kommunikation und nicht dieses ganze überbordene und verkomplizierende, unklare, dieses völlig überladene halt wirklich ablehne, sondern ich einfach denke, dass, dass der Welt ein bisschen mehr geholfen wäre, wenn man alles ein bisschen klarer und nüchterner relevanter. Ja, und da, wo es angebracht ist. Emotionen sind ja nicht verkehrt, wo sie gebraucht werden. Aber in so einem Falle ist es absolut vermessen und auch nicht angebracht tatsächlich.
Wie hältst du das mit dem Medienkonsum? Guckst du viel Nachrichten oder kaum? Und
doch, tatsächlich dieses Jahr doch relativ viel. Also man möchte ja irgendwie auf dem Laufenden bleiben. Es ist immer so eine Mischung aus Neugier, teilweise Langeweile, teilweise natürlich... dass man auch immer auf dem Laufenden bleiben möchte. Teilweise, dass man gucken möchte, wie es halt gemacht wird. Aber ich höre tatsächlich nur auf die Leute, die meiner Meinung nach einfach halt führend bei solchen Themen sind, wie jetzt zum Beispiel Covid.
Denn Alex Jones.
Ja, zum Beispiel, genau. Und einfach, für mich ist das alles irgendwie, ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
Also vor Corona habe ich mich irgendwann komplett aus Nachrichten und so zurückgezogen. Also das Lustige ist, durch den Pudelautopsie-Podcast, weil Malte so der News-Junkie ist und ich eigentlich gar nicht, mich interessiert immer eher so das dahinter, die Psychologie und der ganze Kram, da könnte ich stundenlang drüber reden. Aber so tagesaktuelles Zeug und politisches fand ich immer eher nervig und habe mich dann gerade, weil ich auch immer das Gefühl hatte, dass es eben so hysterisch ist, gar nicht mehr konsumiert. Aber seit Covid musste ich echt wieder so eine Balance finden, weil am Anfang habe ich mir alles reingehauen, weil ich das Gefühl hatte, alles ist relevant, weil um mich herum, die Welt macht dicht, alles fühlt sich anders an, das ist jetzt echt was anderes, also muss ich hören, was jetzt ist. Das war vielleicht so ein, zwei Monate und dann irgendwann habe ich gemerkt, ähnlich, ne, wie du das meinst, dass man einfach merkt, es ist die gleiche Hysterie und ich kann mir fast alles schenken, was hier erzählt wird.
Ja, genau.
Ja, und jetzt ist es so, dass ich alle paar Tage mal irgendwie auf tagesschau.de gucke, was so geht.
Okay.
Und halt
Ja, ich
hier
bin
in
schon.
Braunschweig auf die Zahlen.
Ich bin schon so ein bisschen deeper drin, glaube ich. Aber das hat auch ein bisschen mit ja, so einem Drang von mir zu tun, glaube ich, dass ich immer so, dass ich versuche, so tief wie möglich in die Realität reinzugehen, weil ich immer denke, dass das, weil ich habe ein bisschen Angst vor der Realitätsflucht vielleicht auch tatsächlich, um das mal so zu sagen. Und natürlich darf man sich da auch nicht irgendwie News-Junkie-mäßig komplett überfordern, aber ich habe mittlerweile den Weg gefunden, dass es mich halt nicht überlastet und an den Tagen, wo ich denke, mir ist das zu viel und ich will das alles nicht lesen, da gucke ich halt auch nicht hin tatsächlich. Aber das ist mehr so, ich halte es für wichtig, sich da auch mal in diesen Schmerz der ganzen Fakten reinzugehen und auch in diesen, und sich auch mal drüber aufzuregen, wenn jemand irgendwie vielleicht eine Nachricht verfasst oder irgendwie einen Artikel, der überhaupt nicht relevant wäre. Also man muss es ja nicht komplett lesen. Ich bin dann mehr so, ich scanne das, überfliege das und schaue nach Dingen, die für mich relevant sind. Das ist dann auch wieder
Ja, es ist interessant,
das Ding
mit wie man
tatsächlich.
mit Informationen umgeht, wie man sie bewertet und was man im Endeffekt dann tun kann. Weil ich finde, Dinge, die man tun kann, sind sehr befriedigend. So, was weiß ich, oh, mein Haustier ist hungrig, ich füttere mein Haustier. So, Problem gelöst. Ist sehr befriedigend, ne?
Ja,
Sehr
klar.
kurzer Ding. Und bei diesen großen ganzen Sachen, also ich finde, es macht total Sinn, öfter mal reinzugucken, um zu gucken, ne, was ist gerade die Lage, was sind die Regeln, was sind die Gesetze, halt, ne? Maske hier, Maske da, irgendwie. Wie ist der Konsens größtenteils? Und das macht schon Sinn. Aber ab einem gewissen Punkt kommt bei mir so eine Ermüdung. Und ich glaube, ich halte die Übermüdung für gefährlich, diese Analyseparalyse. Wenn man zu viel Datensätze im Kopf hat und sich nicht entscheiden kann, das ist auch immer das Ding, was wahrscheinlich auch, cool, da schließt sich der Kreis zum vorigen Thema. Das ist wahrscheinlich auch ein Ding, was an diesen ganzen Verschwörungstheorien und diesen ganzen Bewegungen sehr verlockend ist, ist halt, dass die Leute absolut aus dem Brustton der Überzeugung reden. So und so ist das und wir machen das und das dagegen, Punkt. Und für jemand, der sich halt irgendwie gern sonst sehr viel und sehr breit informiert und auch viele Möglichkeiten sich offen hält, für den, das ist dann irgendwann so diffus, dass du irgendwie sagst, ja, okay, ich glaube, es macht schon Sinn, eine Maske zu tragen, ein Großteil sagt das, bla bla bla, aber das und das. Ne? Und dann, man relativiert alles so, weil man sich alles Mögliche vorstellen kann, und du verlierst halt diese klare Ansage und dieses Konkrete. Und ich glaube, das ist sehr verlockend aus diesen einfachen Geschichten.
Also, ich habe dieses Jahr auf jeden Fall gemerkt, dass ich ein relativ vernünftiger Typ bin. Da war ich ganz froh,
Sören
weil ich
findet
da
sich
gemerkt habe,
gut.
okay, na ja, nee, weil man ja irgendwie dann merkt, okay, ich drehe jetzt nicht komplett durch. Ich versuche irgendwie eine Balance zu schaffen aus, ich halte mich an die Regeln und ich achte gleichzeitig auf meine seelische Gesundheit, denn es gibt ja auch sau viele Leute, die sich echt, glaube ich, zu sehr abgeschottet haben. Und zum Thema Corona-Demo nochmal und den ganzen Leuten. Ich war tatsächlich da, aber als nicht als Teilnehmer, sondern ich
Als
habe halt mitbekommen,
Tourist.
dass hier in. Ja, nee, ich habe halt mitbekommen, dass hier in Jena der Bodo Schiffmann, glaube ich. Auf jeden Fall einer dieser Lungenärzte, nenne ich ihn mal, der auf YouTube da diese geschwurbelten Sachen verbreitet. Der hatte hier einen Auftritt irgendwie in der Innenstadt und Jena ist jetzt nicht so riesig, aber trotzdem, ich bin dann einfach hin, weil ich dachte, geil, irgendwie so ein bisschen Demo-Fotos machen irgendwie, kleine Kamera eingepackt, irgendwie hingerannt und einfach mal gucken. Und ich war halt extrem geschockt, wie viele Leute da standen mit ihren Deutschlandflaggen, mit ihren halt echt offen rechtsradikalen Outfits. Er da mit seinem schwarzen Nightliner, wie so ein Rockstar, der irgendwie von Stadt zu Stadt gefahren ist. Und da habe ich halt ein paar Fotos gemacht und mich mit ein paar Leuten unterhalten, die alle dachten, what the fuck, was passiert hier? Und da war ich halt überrascht, dass echt in jeder Stadt gibt es halt so eine Basis von so ein paar Prozent, die interessanterweise halt auch oft deckungsgleich mit der AfD-Wählerschaft irgendwie ist, die dann mobilisiert werden können, um sich auf irgendeinen Marktplatz zu stellen und ihre ausgefransten Deutschland- und Rechtsrock-Hoodies auszupacken, die man hier auch öfter mal sieht. Ja.
Ist auch eine komische Mischung irgendwie, ESO-Nazis teilweise, ne? Irgendwie so diese.
Ja, klar.
Ist es die Idee der Reinheit, die diese beiden Sachen teilen?
Naja, oder auch ein bisschen die Idee dessen, dass man irgendwie, das ist immer wieder beim Thema der Realität, glaube ich, vielleicht auch die Idee dessen, dass man mit der Realität nicht so viel zu tun haben möchte, immer. Und so Wege sucht, damit besser umzugehen. Und das ist manchmal, dass man einfach auf irgendwen oder irgendwas hört, was entweder nicht da ist oder was zwar die meisten ablehnen, was aber irgendwie sich für einen richtig anfühlt.
Also, und ist ja auch die Romantisierung des Underdog-Tums halt irgendwie, ist auch
absolut, immer. Ich hatte das auch, also, wir hatten das ja auch, unsere Phasen im Leben, wo wir das super fanden. Also das hat, glaube ich, jeder mal, dass man das, dass man denkt so, ja, geil, ich grenze mich ab und dadurch bin ich wer.
So, ja, ich glaube, ich bin halt da auch noch nicht raus. Ich weiß noch nicht, ob ich da jemals rauskomme, ehrlich gesagt. Aber halt zumindest der Prozentzahl, also der Anteil davon, ne, dass man das nicht vollkommen hat. Ist genau wie die Trotzphase halt, ne? Also ich glaube, wenn man sich halt mal in der Jugend darüber definiert hat, eben nicht Teil des Mainstreams und kein Normie in Häkchen zu sein, Trademarkzeichen, kommt man da nie so ganz von weg. Aber einem wird halt, glaube ich, beim Älterwerden hoffentlich klar, dass das halt deutlich komplexer ist, als einfach nur anders irgendwie. Einfach nur Nein sagen zu irgendwas Populärem ist eigentlich per se kein eigener Wert.
Warum heißt das eigentlich Underdog? Underdog.
Wegen Alpha Dog und Underdog und, oder sowas? Underdog. Keine Ahnung.
Aber damit würde man sich halt, das klingt halt so, als würde man sich selbst so ein bisschen degradieren.
Ja, ist es ja, ne? So dieses, ja, ich bin jetzt in diesem Pack, in diesem Rudel nicht der Alpha-Hund, aber einer der unteren, aber meine Zeit wird kommen, bla. Ist ja auch bei Sportwetten, wird es auch immer noch so genannt, Underdog und bla bla bla. Also,
ja, genau.
Wahrscheinlich kommt das alles von total fürchterlichen Hundekämpfen und keiner weiß.
Und hier ist der Underdog!
Underdog, der Bounty Hunter. Ja, echt merkwürdige Zeiten.
Ja.
Und du bist auch mal ganz super viel, du hast mir öfter mal Bilder geschickt und Videos von Konzerten, weil du quasi immer, wenn du dann durch die verschiedenen Länder getingelt bist, irgendwie dir die derbsten coolen Sachen reingezogen hast.
Ja, das, ja, Konzerte das ist ja hauptsächlich in Deutschland, also das vermisse ich echt derbe, weil ich bin schon der Live-Konzert-Typ irgendwie. Und ich genieße Musik tatsächlich eher am allermeisten live, weil die Emotionen da einfach sprießen. Und es gibt ja auch so ein, zwei Bands oder Acts, denen man dann wirklich nicht hinterherfährt, aber wo ich schon gemerkt habe, okay, da war ich halt irgendwie, da ist man dann halt irgendwie bereit, auch mal durch halb Deutschland zu fahren, um halt irgendwie sich den nach einem halben Jahr nochmal anzugucken, wenn der halt nochmal kommt. Das ist schon nett. Und als ich noch in Hamburg gewohnt habe, bin ich halt auch immer auf jedes Konzert gestolpert, was irgendwie interessant war. Und das ist ja auch total weg. Das ist halt so ein Stück. So ein Stück sich lebendig fühlen auch einfach, finde ich, weil Musik ja immer ganz viel auslöst in einem und live finde ich halt nochmal viel, 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 viel mehr. Mein letztes Konzert, richtiges, war im Februar tatsächlich, ja.
In Leipzig. Quasi frisch geheilt aus deinem Tropenfieber. Ja, genau. Nochmal ein Konzert
abgegriffen. Der Modi war das. War super schön. Also, und dann kam der Lockdown. Ziemlich krass.
Ja, also so Konzerte, auf Konzerte selber gehen, wie gesagt, ich will nicht andauernd das Introvertierte rausholen, aber das ist halt so, das ist halt sehr lebensbestimmt und also tatsächlich, das muss schon meine absolute Gottband sein und die muss nebenan spielen, dann gehe ich vielleicht hin.
Ja. Nee, ich war halt tatsächlich, ich war jetzt halt in den letzten 2 Jahren auf beiden Tom York Konzerten, ich war irgendwie in 2 Jahren 3-mal bei Mono, glaube ich, also.
Okay, Mono würde ich mir angucken, das, einfach weil es so geil ist.
Ich habe die halt schon 7-mal live gesehen oder so in den letzten Jahren jetzt, glaube ich. Und das ist halt immer geil. Es ist halt immer, entweder ich breche in, beim letzten Mal stand ich da, also ohne Scheiß. Und das war so ein Moment in meinem Leben, da haben sich irgendwie echt sehr, sehr viele Emotionen, sage ich mal, kumuliert. Und das war dann echt der Trigger, einfach nur 1 Minute Intro. Und das sind Emotionen, die vermisse ich halt auch gerade wirklich. 1 Minute Intro und ich bin in Tränen ausgebrochen und habe 1/2 Stunde auf dem Konzert halt geheult.
Awesome. War, Katharsis war durch schön. Japanische Post-Metal.
Das war wunderschön, wirklich. Und solche Momente vermisse ich.
Yeah.
Aber es wird wieder kommen.
Das ist so ein Ding irgendwie. Ich glaube nämlich, dass ich innerlich so gehemmt bin, wenn ich irgendwie unter Menschen bin, dass mir solche Momente sehr schwer möglich sind. Dieses Gefühl von so einer geteilten Euphorie und so eine tiefe Emotionalität. Ich kann zum Beispiel mir voll die Augen aus dem Kopf holen, wenn ich zu Hause allein einen Film gucke. Aber sobald es unter Menschen ist, finde ich das schwer. Und die Sache ist aber, ich habe da voll die Sehnsucht nach. Und das wäre mal voll die tolle Erfahrung.
Ja, aber dann musst du es ja machen. Dann ist es vielleicht auch so eine Gewohnheit, weil du es halt nicht so oft machst. Und da musst du einfach mal reingehen in die Situation auch. Und das
ist so beides. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss einfach warten, bis Covid vorbei ist und dann meine Freuden für Ecstasy entdecken. Ich glaube, das soll das leichter machen.
Naja. Man muss sich aber auch,
Aber.
also das ist, ja, das ist aber das immer das Ding im Leben, dass man sich zu vielen Sachen, die man, dieses Paradoxon, dass man, ich will das, aber das ist halt voll schwer und deswegen mache ich das nicht und mache das, was ich immer gemacht habe. Und dass man sich halt echt zu unfassbar vielen Sachen dann erstmal doch zwingen muss, bis man dann merkt, wie geil
Ja.
das halt für einen ist. Und dass man so viel, und dass man sich einfach nur vielleicht zu diesem einen Thema vorher, vielleicht auch ein paar Jahre oder Monate oder keine Ahnung, einfach nicht richtig geöffnet hat, weil man Angst hatte vor dem, was dann passiert, vor dem Neuen. Und
Ja, Komfortzone halt, ne? Irgendwie.
ja,
Ja,
mega. Und
das
das.
stimmt auf jeden Fall. Also bei es kommt immer darauf an, also bei also ich mache das teilweise, also bei diesen Rausgeh-Sachen und an Dingen teilnehmen, fällt es mir schwer. Aber wo ich das zum Beispiel immer gemacht habe, um jetzt mal meine Ehre zu verteidigen als nicht vollkommener Schatten,
Alles gut.
ist halt, wenn ich irgendeine Idee hatte, zum Beispiel dieses Fuck, ich würde gerne mal irgendwie eine andere Musikrichtung
Ja,
probieren oder
genau.
sonst was. Oder einfach mal ein Hip-Hop-Projekt starten mit fucking fast 40 oder so. Also
Ja, ohne
quasi
Scheiß,
mich
das ist
immer in neue Sachen werfen
ja.
und damit dann Sachen machen und damit auch auf Bühnen stellen, das habe ich immer gemacht. Und das, da ist es aber
Genau.
auch anders. Das ist so aktiv. Weißt du, das bin ich nicht
Das
als
meine ich
Konsument
aber, das ist
unterwegs.
deswegen glaube ich, dass man kann nicht sagen, eine Person ist grundsätzlich nur in ihrer Komfortzone oder draußen, sondern es gibt einfach unglaublich viele Bereiche im Leben. Und in dem einen Bereich bist du dann vielleicht viel mutiger und extrovertierter als ich und in dem anderen umgekehrt. Und das ist halt, glaube ich, das Ding, dass man einfach sagen kann, okay, nee, was das angeht, nee, nee, kein Bock. Weil für mich zum Beispiel ist es immer noch eine. Ich habe zum Beispiel kurz bevor Covid losging, habe ich. Ich hatte meinen Dad besucht und war dann irgendwie noch in Köln. Und da habe ich dann gesehen, oh, da ist so ein Workshop zum Gag-Schreiben. Und da dachte ich, ja, voll witzig, gehst du mal hin, so, ne? Einfach aus Interesse. Ich kann ja irgendwie, ne, selbstständig, man kann ein bisschen was von der Steuer absetzen. Das ist ja tatsächlich auch relevant in dem Bereich. Und dann habe ich da halt so mitgemacht und ich dachte, man lernt da halt so ein bisschen Gag schreiben, weil ich da in die Schiene eben so ein bisschen reinschnuppern wollte und da auch ein paar Leute kenne. Und dann bin ich da hingegangen und tatsächlich haben wir die Hälfte der Zeit dann einfach so ein kleines Stand-up-Programm geschrieben, was wir dann da auch aufführen mussten. Und ich war dann halt wirklich überrascht, wie viel Spaß das macht, auch in diese. Und habe auch unglaublich viel positives Feedback bekommen. Dann habe ich angefangen, so ein Mini-Programm zu schreiben, einfach so 5 bis 10 Minuten, wollte auf irgendwelchen Open Stages damit gehen. Und ja, das war dann auch im März tatsächlich. Und tatsächlich habe mich die Stand-up-Welt deswegen nie kennengelernt. Was relativ schade ist, weil ich fand es ganz. Ich war sogar, und ich bin halt ein Typ, der ist grundsätzlich in seiner Arbeit relativ unzufrieden, sage ich mal. Und das war so ein Moment, da habe ich mich echt eigentlich ganz wohl gefühlt, wusste aber auch, ich muss ständig über Grenzen gehen und das macht mir auch Spaß. Deswegen mache ich ja auch so
Willst du
Sachen
das
wie zum
wieder machen?
Beispiel, ja, klar. Und was ich halt auch gerade voll vermisse, ist zum Beispiel Impro-Theater. Das habe ich auch super lange gemacht und vorher immer so ein bisschen Schauspielunterricht. Und das ist ja auch so ein permanentes Über Grenzen gehen und Komfortzone verlassen. Aber ich habe mich danach halt immer bereicherter und besser gefühlt. Und das ist halt irgendwie, für mich ist das ja absolut bereichernd. Also.
Ja. Gerade auch Dinge zu machen, mit denen man irgendwie rudimentär zu tun hatte, aber noch nie so richtig. Wie zum Beispiel irgendwie Stand-up oder so. Oder ich habe
Klar.
in den letzten Jahren ein bisschen Poetry Slams gemacht und
Genau,
so.
hast du ja erzählt, ja.
Und das war auch so ein Ding. Also quasi solche Sachen fand ich auch immer bereichernd und großartig. Nur halt meistens, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel auf ein Konzert gehe, denke ich danach, ah, das mache ich nie wieder. So was soll es mir meistens. Es ist so laut und da sind
Aber warum ist
Leute und das
es.
nervt.
Aber warum macht dich das Passive so fertig? Aber sobald du selber auf der Bühne stehst, fühlst du dich dann doch wohl. Das ist super interessant eigentlich, weil ich.
Das ist eines der größten Rätsel meines Lebens. Irgendwie.
Absolut, weil eigentlich interessiert sich dann kein Schwein für dich und du bist ja einfach nur da. Und es ist eigentlich völlig, wenn du auf der Bühne bist, ist es halt nicht egal, ob du da bist oder nicht. Ne? Dann musst du funktionieren, damit die Leute
Ja.
das. Also du hast dann schon eigentlich deutlich mehr Druck, als wenn du einfach nur irgendwo an der Bar rumhängst und irgendwie guckst, was da auf der Bühne passiert. So.
Ja, aber diesen
Und.
Druck finde ich irgendwie geil. Vielleicht ist es einfach nur gnadenlose
Ja.
Selbstverliebtheit, die ich jetzt irgendwie als
Vielleicht,
Introvert
ja.
teile.
Oder der Druck, der dich dann so ein bisschen so sehr aus der Komfortzone rausholt, dass du dich gar nicht wehren kannst und im Gegenteil dazu aufraffen, zum Konzert zu gehen, da ist ja kein Druck, ne? Du musst es ja nicht machen. Aber
Ja, da
würdest
hängt
du gehen, würdest du
wenigstens.
wahrscheinlich denken, Alter, geil. So.
Ja. Auch so dieses frühe Abhauen von irgendwelchen Geschichten. Ja, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Temperamentfrage, einfach so. Aber ich
Ja,
habe es noch nicht
klar.
aufgegeben. Also, eine der großen tollen
Aber.
Ideen ist es halt tatsächlich
Genau.
mal, mit irgendwelchen Freaks irgendwie nachts um ein riesiges Feuer zu tanzen. So in Halbtrance.
Aber wenn man
Das
diese
kommt
Wünsche
noch.
hat, wenn man diese Wünsche hat, dann ist es ja eigentlich, also dann weiß man ja eigentlich, dass man es machen sollte, finde ich. Und dann ist es
Ja,
meistens
man
einfach.
muss.
Ja?
Mach du?
Nee, ich.
Ja,
Du
sind
zuerst.
wir über die Latenz gestolpert. Das meinte ich vorhin mit, die Nuancen des Timings gehen ja total verloren über diese
Okay.
Remote-Podcasts. Ja, nee, das stimmt. Also, das kann man eigentlich, glaube ich, so auf den Punkt bringen, wenn man den Ruf hört, sollte man ihm folgen. Aber bei vielen Sachen höre ich ihn nicht, aber bei ein paar Sachen halt eben schon.
Bei mir ist das manchmal auch nicht ein konkretes Thema, sondern also bei mir ist immer ein Thema, dass ich versuche, so, ich bin nicht so der Typ, der so in seinem stillen Trott dahin lebt und irgendwie, also bei mir ist immer das Thema, dass man immer noch guckt, wo kann ich nochmal eine Mauer durchbrechen, wo kann ich nochmal vielleicht ein bisschen weitergehen, ohne dass es mir halt schadet. Und das ist ganz, ganz oft nicht mal ein bestimmtes Thema, so wie ich sollte auf Konzerte gehen oder ich möchte um mein Feuer tanzen, sondern ist ja ganz, ganz oft einfach so eine diffuse Richtung, in die man dann erstmal geht und die Themen eröffnen sich dann. Dass man erstmal so ein bisschen, ja, halt dieser innere, der innere Kompass, weißt du?
Wie
Also bei
wäre
mir, der
das
ist bei mir relativ
konkret?
stark. Bitte?
Also quasi, beschreib mal so eine Erfahrung, wo du einfach irgendwie so eine diffuse Sehnsucht nach irgendwas hattest, was dich dann zu irgendwas Konkretem gebracht hat. Hast du da irgendwie eine Story?
Ja, super schwierig, ehrlich gesagt. Ich kann noch mal ganz grob darüber erzählen, während ich mir überlege, was eine konkrete Story ist. Also grob ist es einfach die Tatsache, dass ich mich allgemein im Leben halt so ein bisschen auf den inneren Kompass höre und dann gucke, wo traue ich mir da in der Richtung nicht genug. Und dann wundert man sich halt manchmal in dem Moment, wenn man dann über diese Grenze geht, dass es dahinter halt überhaupt nicht so schmerzhaft ist, wie man denkt. Ne, dieses typische Komfortzone verlassen.
Ist das zum
Ich überlege
Beispiel
gerade eine
dieses
konkrete
in die
Situation.
anderen Ländern, zum Beispiel, das wird ja wahrscheinlich da, zum Beispiel das sein, wie du dann einfach in ein paar Monate in einem anderen Land gelebt hast oder sowas?
Klar, ja, sicherlich. Ne? Solche Sachen, ja, wobei das ist dann auch, ja, und das sind manchmal auch so Sachen zum Beispiel, die fühlen sich in dem Moment, in dem man da ist, unglaublich anstrengend an. Und im Rückblick sind die halt unfassbar wertvoll für einen. Das ist auch wieder das typische Komfortzone verlassen. Zum Beispiel meine letzte Reise nach Kuba, das war halt, wir haben da halt nicht geschaut, dass wir uns das so gemütlich wie möglich machen, sondern haben halt voll dieses, doch sehr kommunistische, eingeschränkte Leben da mitgenommen und auch wirklich erlebt. Und das war, nach 2 Wochen haben wir es halt echt nicht mehr, eigentlich haben wir viele Sachen nicht mehr ausgehalten. Und das war auch wirklich sehr, sehr schwierig, weil man halt so seinen Lebensstandard ein bisschen verlässt. Und jetzt im Nachhinein war das eine großartige Reise, beispielsweise. Jetzt mal. Und ja, aber das ist. Ich weiß nicht, ich versuche da trotzdem immer die Balance zu finden, weil man kann nicht permanent außerhalb dieser Komfortzone leben. Man muss dann auch wieder zwischendurch wieder zurück und ja, du weißt, wie das ist, halt so ein
Das
ständiges Hin und Her irgendwie, ne? Das ist
hat ja auch was mit Ordnung und Struktur zu tun, also mit Chaos und
absolut.
Struktur zu tun.
Ja.
Weil, also ich sehe das auch so, dass zum Beispiel so Konzerte oder solche Geschichten sind immer für mich gefühlt Chaos, weil es halt, weil ich weiß, da geht es um was. Also im Endeffekt ist es der Welt halt egal. Ne? Ich bin jetzt keine große Nummer oder so. Aber für mich ist das dann halt wichtig, da ist dann Publikum
Klar.
und so. Und wenn da 100 Leute stehen oder so, das ist halt erstmal cool und ich bin
Ja.
aufgeregt und habe dieses Ding im Fokus und bin vorher auch, also bin dann auch super erschöpft, wenn das vorbei ist. Also komplett, danach brauche ich eine Woche wieder wirklich nur Comfortzone und Jogginghosen und Netflix oder
Ja.
so. Halt, aber dann doch immer wieder hinzugehen. Aber ich, also dieses sich permanent bespielen, das könnte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, das würde mich alle machen. Aber ich würde mich auch, glaube ich, dann irgendwann auch langweilen, wenn man gar nichts machen würde. Und das ist gerade jetzt mit diesem ganzen Covid-Entwurf so, das ist gerade dieses gezwungenermaßen sehr auf sich zurückgeworfen sein. Das genieße ich zum gewissen Teil, merke aber, dass es an manchen Ecken echt fehlt, wo man merkt, okay, jetzt habe ich einmal mal Bock. Zum Beispiel, ich bin zwangsweise umgezogen und dann haben mir
Ja.
Kumpels noch geholfen, Kram aus dem Keller zu schleppen irgendwie. Und wir waren zu viert. Das war gerade so legal halt zu der Zeit, aber ne, alle mit Maske und so. Und wir haben wirklich gemerkt, nach dem Schleppen standen wir alle vier im Keller, irgendwie jeder 2 Meter voneinander entfernt, in der super tristesten Umgebung halt. Und so ein alter Fahrradkeller, stinkt total nach Öl, alle haben die Maske und wir hatten so Billig-Snickers irgendwie da. Und wir haben einfach gemerkt, wir haben alle total Bock, einfach zu quatschen, weil man so ausgehungert ist nach ganz normalem menschlichen Zwischenkontaktzeugs. Das ist echt schon, also nicht. Da merkt man schon, dass das echt fehlt. Solche Geschichten. Oder einfach mit Leuten Musik machen. Wenn man es
Ja,
jetzt
klar,
versucht,
Die sind alle sozial unterfüttert dieses Jahr, extrem. Also ich merke das auch und ich rede mir dann auch immer ein irgendwie. Also ich rede mir dieses Jahr so ein bisschen so eine Introvertiertheit ein. Manchmal klappt das ganz gut und manchmal, ich sage mir dann so, ja, nee, das, also ich fühle mich darin dann irgendwann irgendwie wohl, bis ich an diesen Punkt komme. Ich hatte das jetzt gerade erst wieder, dass ich irgendwie mich ein, zwei Wochen so in so einer relativ introvertierten Welt war. Da habe ich dann hier ein bisschen gezockt, hatte nicht so viel Arbeit, habe dann irgendwie meine Sachen gemacht, relativ strukturiert meinen Alltag gelebt, irgendwie ein bisschen neue... Bisschen was Neues zu essen ausprobiert, bisschen Sport gemacht und dann irgendwann kommt dieser Punkt, an dem man merkt, dass man jetzt entweder in so ein, bei mir ist das so, in so ein Loch gleitet oder man muss sich dann einfach rausprügeln bis zum geht nicht mehr, irgendwen sehen und dann steht man an so einer, hast du das? Dann steht man an so einer, vor so einer Entscheidung. Kennst du das?
Also ich kenne das auf jeden Fall, dass sich irgendwann so ein gewisser Druck aufbaut, so eine Einsamkeit tatsächlich, weil ich kann sehr, sehr lange mit mir allein sein und das da leide ich dann auch gar nicht drunter, sondern genieße das total, aber ab einem gewissen Punkt dann ist, ist so dieser Allein-Akku voll und dann kenne ich auch genau dieses Ding, dass man denkt, boah, ich muss jetzt irgendwie jetzt nicht raus und tanzen gehen oder sowas, aber ich brauche einfach irgendwie mal Input von einem lebenden Menschen und nicht von einem medialen Produkt oder einem Podcast oder sowas. Ne?
Ja. Ich hab das dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen erweitert, also wie lange ich mit mir alleine sein kann, habe ich definitiv erweitert. Ich wollte noch ganz kurz was zu dieser Bühnensache sagen von dir, weil bei mir ist das Ding, ich bin halt sonst immer der Typ, der irgendwie, also ich habe natürlich viel soziale Kontakte, auch über die Arbeit, super viel Kundenkontakte, telefoniere extrem viel mit Leuten, muss immer ganz viel kommunizieren, ganz viel reden, ganz viel machen. Trotzdem bin ich halt nicht der Typ, der irgendwie dann im Rampenlicht steht, sage ich mal. Trotzdem habe ich immer auch Bock gehabt, irgendwelche Sachen zu machen und mich so ein bisschen auf so eine Bühne zu zwingen. Deswegen mache ich auch das Theaterzeugs oder habe mich dann diesem Stand-Up-Kram versucht oder habe dann irgendwie... Aber ich muss sagen, ich würde mich da zum Beispiel gerne mehr dran gewöhnen, fühle mich damit aber immer noch unglaublich... Also zum Beispiel hatte ich in Hamburg eine Situation, da habe ich so ein paar Kurzgeschichten vorgelesen und das war einfach eine... Es war eine relativ überfordernde Situation, denn ich hatte vorher noch keine Kurzgeschichten von mir irgendwo öffentlich gelesen. Das war alles relativ privat, was ich da gelesen habe. Es war jetzt nicht viel und auch nicht lang, aber trotzdem, der Rahmen war einfach, ich wurde halt aus dem Nichts so ein bisschen in so eine, also klar, ich hatte in Hamburg schon so ein bisschen, habe ich da dieses Umfeld, was so ein bisschen in dieser ganzen Kultur-, Kunst-, Medienszene unterwegs ist und da sind auch irgendwie jetzt ganz, ganz feine Leute, trotzdem, das war dann irgendwie echt so ein relativ großer Event mit einem Moderator, den man irgendwie aus dem Fernsehen kennt, mit Leuten, die wirklich, also halt wirklich, also mit Leuten, die relativ Rang und Namen haben und ich, gefühlt war das so für mich und ich, weißt du, das war so, es war natürlich nicht ganz richtig, weil man nimmt sich dann selbst vielleicht ein bisschen anders wahr als die anderen, aber ich bin dann einfach auf diese Bühne. Und du weißt ja, wie das ist, man ist dann irgendwie, dann steht man da drauf und da waren echt so 500, 600 Leute im Saal. Und du siehst die halt nicht, du wirst voll bestrahlt, du weißt ungefähr, was du da erzählen willst, versuchst so einen Witz zu machen, dann hörst du die Leute lachen, du spürst aber gar nicht, dass du gerade lustig warst, sondern du hast irgendwie so das gerade gesagt. Dann habe ich das so versucht irgendwie runterzulesen, dass ich denke, dass es angenehm ist und dann stolper ich die Treppe wieder runter und die Leute, die irgendwie von mir da waren, meinten, oh, das war so cool, ich dachte so... Dann sehe ich, dass irgendwer mich auf Twitter zitiert hat, irgendwie für den Joke, den ich da gemacht habe. Und ich dachte mir einfach nur, what the fuck? So, das war doch irgendwie einfach nur, ich habe das irgendwie so gemacht, aber ich habe halt nicht wirklich viel gespürt in dem Moment. Und das ist vielleicht auch ein bisschen diese Routine und das war ein ganz, ganz weirder Moment, ehrlich gesagt.
Aber es, cool. Also gerade dieses Artifizielle, dieses Moment, das ist dann, man hat das Gefühl, dass man so aus der gewohnten Realität aussteigt und erstmal ganz was anderes hat. Und das ist aber cool. Ich meine, ich kann das ein bisschen vergleichen mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel mit Konzerten war es am Anfang halt auch irgendwie so, aber Konzerte sind halt lang, verhältnismäßig. Und mit Dirwood war das am Anfang so, dass wir halt, wir haben erstmal nur unseren Kram gemacht. Also ist das auch nochmal was anderes, ob du mit einer lauten Band mit Drums und riesen Bohai da irgendwie was machst und mit Toothpaste, da ist einfach nur eine geschrien laute E-Gitarren und da war es irgendwie fast egal, wie die Leute reagiert haben, weil die einfach so viel Bambule gemacht haben, dass es für uns emotional einfach so war in dem Moment.
Ja, klar.
So, natürlich. Und Dann halt mit dir wurde dieses Folk-Ding, das war am Anfang merkwürdig, aber wir haben so viele Konzerte gespielt und gerade auch Straßenmusik gemacht, dass es das irgendwann normal war. Und dann, erst dann konnte ich damit spielen. Und ne, mit Publikumsinteraktion war nicht mehr so angespannt und so. Und dann dachte ich, ach ja, ich bin ja mittlerweile total die coole Sau, alles super. Und dann kam der erste Poetry Slam-Ding und das hat sich genauso angefühlt, wie du es gerade beschrieben hast. Nur, dass ich absolut fast den letzten Platz gemacht habe und dass das fast alles scheiße fand beim ersten Mal. Und
Ja, aber ich glaube,
ich
das
habe
kannst, damit muss man leben. Also das ist, glaube ich, gehört ja auch voll dazu. Genau.
komplett und das war halt auch das Ding, ne? Du gehst halt raus und ich habe auch gemerkt, dieses hinter dem Vorhang warten, bis dein Dingens ankommt. Das war auch volles Haus in Wolfsburg, in diesem Swimmingpool-Badeanstalt-Dingens heißt das, ist so ein Theaterding. Da waren ein paar hundert Leute auch. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich durch die ganzen Gigs und so, ne, so souverän dahinschreite mit gewinnendem Lächeln, da irgendwie meinen geistreichen Text irgendwie, aber ich bin
Nee.
ans Mikrofon gegangen. Ich hatte voll Herzrasen, obwohl ich, wie gesagt, schon diese ganzen Erfahrungen hatte. Das war vollkommen egal, weil das halt eine andere Kategorie war.
Genau,
Ich habe
richtig, ja, absolut.
mein Text darunter gerattert irgendwie, gemerkt, dass meine Hand zittert, die das Blatt hält. Ich dachte, fuck damn, mit so jeglicher Scham vollkommen weg, irgendwie sehr
Ich
monoton
glaube,
und ne, dann quasi mehr oder weniger unter fragenden Blicken vor der Bühne gegangen. Und dann so dieses, ja, okay.
Aber ganz ehrlich, du hast dich trotzdem besser gefühlt, dass du es gemacht hast, als wenn du es gar nicht gemacht hättest, glaube ich, oder?
Ich habe es dann noch
Zumindest.
ein paar Mal weitergemacht irgendwie,
Na
einfach weil ich
eben, ist doch
dachte,
super.
erstmal kann ich das so nicht stehen lassen. Aber das ist geil, weil halt irgendwie genau, gerade wenn man denkt, dass oh, ich habe dieses Gebiet schon etwas kartografiert, merkt man, nee, überhaupt nicht. Das ist nicht vergleichbar. Ne,
Absolut,
Theater ist
ey.
anders als Stand-up, Stand-up ist anders als
Absolut.
Folkmusik, ist anders als Rockmusik. Und
Alles
oh,
ist
genau
anders,
wie das,
ja.
wie der erste oder die ersten Auftritte mit Goldsahne, wo ich dann plötzlich nur ein Mikro in der Hand habe und zu lauten Playback auf Deutsch Hip-Hop-Kram mache. Das fühlt sich komplett anders an, weil du da in einer anderen
Ja,
Rolle
klar.
bist, als wenn man
Ja,
seine
genau.
traurigen Balladen spielt oder so. Und
Man.
es ist aber geil irgendwie.
Genau,
Und wenn
wenn
man
man ein
sich
ganz neues
dann.
Gebiet betritt, ja. Nee, wenn man ein ganz neues
Nee,
Gebiet
mach du.
betritt. Ich merke das halt auch, wenn ich mit meinen Kunden telefoniere und irgendwelche. Dann fühle ich mich ganz, ganz oft in einer, ja, nicht überlegenen Rolle, sondern einfach in so einer Rolle, wo ich weiß, okay, ich bin. Ich kenne mich damit aus. Ich habe die Meisterschaft erlangt, sozusagen. Ich weiß, wie es gut ist. Ich weiß, wie es richtig ist. Und dann bin ich wirklich.
Expertise.
Genau, ich habe eine Expertise auf dem Gebiet und dann bin ich einfach der Dude, der dann irgendwie sagt, in welche Richtung das geht und ich stehe dafür ein, ich gebe es zum Äußersten, aber in so einer Situation, wie ich eben beschrieben habe, wo mich dann irgendwie, weißt du, und das war halt wirklich, das war halt auch echt eine Überlastung für mich so ein bisschen. Da saß links von mir saß irgendwie der Chefredakteur von irgendeiner relativ großen Zeitung, links irgend so eine Bestseller-Autorin und dann kommt halt so ein Moderator aus dem Öffentlich-Rechtlichen und holt dich mit einem Witz auf die Bühne und du denkst dir, und dann stolperst du da hoch, du denkst irgendwie, du bist gerade irgendwie gestolpert, jeder hat es gesehen. Also unglaublich viel Scham und auch unglaublich viel eigene Abwertung. Einfach nur, weil du denkst, ja, so viele Leute hier, die alle kennen und dich kennt keiner. Ja und? Also ist ja eigentlich scheißegal, ne? Es ist ja, das interessiert niemanden. So, da, dieses
Zumal man
Selbst.
kann es ja auch als Dingens sehen, als wow, irgendwie hier sind Leute, die andere kennen und ich bin hier. Das heißt, ich habe schon mehrere Hürden übersprungen, indem ich hier einfach anfange. Ne? Also
Ja,
kann man
und
auch so sehen.
diese Dramatisierung des eigenen Scheiterns halt auch, ne? Wie das halt eben auch, also das ist halt manchmal auch so ein bisschen übertrieben, weil ich denke, dass das, und selbst wenn man dann irgendwie bei so einem Poetry Slam einen der letzten Plätze macht oder so, ganz ehrlich, das wird niemand nimmt solche Sachen so wahr, wie man das selbst, glaube ich, macht in dem Moment.
Nee,
Und
es ist vollkommen egal, selbst wenn man irgendwo mal zu Gast war oder halt ne, sich ein Poetry Slam angeguckt hat und einem irgendwas nicht gefallen hat, denkt man jetzt nicht wütend jeden Abend daran, wie scheiße der eine Typ war,
Genau,
sondern man
ja,
vergisst
klar.
das sofort wieder. Und selbst sowas pe wie peinliches, wie wenn man auf die Fresse fliegt oder sowas, das ist im Endeffekt, ist das halt alles überhaupt nicht so wild und aber diese Übergewichtung im Kopf, die ist interessant. Gerade was Stolpern, was weiß ich, körperliche Ungeschicktheiten und so angeht, ne, auf Bühnen. Und das Geilste ist dann irgendwie, wenn es dann passiert und man merkt, dass es egal ist. Bei irgendeinem D-Wood-Konzert ist das erste, was passiert ist, dass ich irgendwie so eine Wasserflasche, die auf der Bühne stand, die ich nicht gesehen habe, volles Brett ins Publikum getreten habe und fast jemand damit abgeschossen, alles nass und so dieses, oh. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man einfach das ownt und sagt, ne, sorry oder irgendwie
Du hast es
Clownsnummer oder
verdient,
so.
du Wichser! Oder einfach mal so ein
Genau.
bisschen. Ja.
Einfach irgendwie,
Ja.
und wenn man dann einfach merkt, okay, mein Herz rast und ich fühle mich so dissoziativ, weil das gerade so wahnsinnig surreal ist, genau, das dann eben nicht als Warnsignal sehen und sagen, so, ja, und deshalb mache ich es nie wieder, sondern nee, das will ich erforschen.
Da muss man noch tiefer rein und gucken, wie viel hält man aus, und dann fällt, glaube ich, auch dieses Gefühl der Unsicherheit. Das ist ein bisschen wie, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, irgendwie, ich habe ja ein paar Jahre in so Agenturen gearbeitet in Hamburg, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, und ich habe halt auch schon immer, ich dachte halt immer so, ja, ach, so Werbung, Sachen ausdenken, das kann ja nicht so schwer sein, ne? Das sind ja alles irgendwie, kriege ich schon hin, ne? Und immer irgendwie so schlagfertig gewesen, irgendwelche Sachen geschrieben, gute Ideen gehabt, und dann hat man so ein, ich hatte da auch so ein übersteigertes Selbstbild von mir, und dann wurde ich da einfach in so ein Büro geworfen irgendwie, saß da irgendwie, wir saßen da zu viert und haben uns sofort irgendwelche Ideen ausgedacht, irgendwelche Spots, irgendwelche Kampagnen, irgendwelche Sachen, und ich habe da gesessen und ich habe sofort gemerkt, okay, ich habe keine Ahnung, so ich kann das überhaupt gar nicht, und du wirst halt sofort erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nee, so man hat dieses, ich kann da zwar hinkommen, ich will das, ich habe so eine Vorstellung von dem, weil das ist immer so ein bisschen das, was irgendwie mich dann antreibt. Ich habe so eine Vorstellung von dem, wie ich weiß, wie man eine Sache gut macht. Und dann versucht man da halt irgendwie hinzugehen, finde ich. Und da so nah wie möglich ranzukommen. Und das ist halt das, was mich antreibt in allem, was ich irgendwie mache, was ich erschaffe. Mhm. Einfach dieses Gefühl, okay, so denke ich, ist es super. Und das ist so ein unsichtbarer Fixpunkt für mich. Und dann gehe ich da hin und ich versuche, mich und alle anderen, die da mit drin hängen, so weit wie möglich dahin zu treiben, so gut unsere Kräfte und unsere Vernunft das irgendwie zulassen. Und ich denke, dann gibt man das Beste. Und das ist ja das Wichtigste.
Mhm. Ja. Es sind auch beides, finde ich, wertvolle Positionen. Also einmal an sich zu glauben und auch daran von wegen, nee, ich krieg das hin. Alle kochen nur mit Wasser und gut ist. Dann aber auch gleichzeitig dieses kleine Brötchen backen, wenn man merkt, oh, hier sind so viele Faktoren, von denen ich absolut keine Ahnung hatte. Und hier sind Leute, die wissen deutlich mehr als ich. Und das ist aber cool, dass man halt sich nicht, also ich finde, so kann man auch so ein gesundes Selbstbild kultivieren, indem man sich weder über noch unterwertet, wenn das ein Wort ist.
Wobei ich letztens hatte ich ein Gespräch mit einer, ja, sorry.
Nee, ich meinte nur, viele Leute, die ich kenne, haben das Problem, dass sie halt sich so sehr in Selbstzweifel verheddern und dann gar nicht erst irgendwie Sachen anfangen. Und so bleiben der Welt manchmal irgendwie coole Werke irgendwie nicht erspart, sondern gehen verloren, ohne dass sie passieren, weil sich Leute so darin verheddern.
Ich habe letztens meinte eine Freundin zu mir, dass ich ein Tiefstapler wäre. Und weil ich gerade so, was das Professionelle angeht, weil ich manchmal so, es gibt halt die Leute, die sagen immer, ja, oh, ich bin so kreativ, ich bin so cool, ich mach dies, ich mach das, und die sich selbst so ein bisschen abfeiern. Und ich habe manchmal so Phasen, da habe ich so eine ganz schlimme Abneigung dagegen, weil ich immer denke, wenn Leute sagen müssen, sie sind kreativ oder sie sind kultig, sie sind cool, sie sind dies und das, dann müssen sie halt irgendwas kompensieren, und dann sind sie es halt in meinen Augen ganz, ganz oft nicht. Ich weiß, das ist ein schwieriger Standpunkt irgendwie, aber verstehst du, was ich meine? Ich habe manchmal diese Angst davor, mich selbst zu sehr zu feiern für das, was ich tue, weil ich denke, es ist am Ende auch einfach nur egal, was man macht, auch wenn es irgendwas Schöpferisches, Kreatives ist. Es ist einfach am Ende, es ist harte Arbeit, ich gebe mein Bestes, ich versuche dahin zu kommen, dass es richtig gut ist, aber sobald ich sage, boah, das ist so richtig geil, bin ich vielleicht schon wieder viel zu zufrieden. Und ich versuche das, also ich habe so Bescheidenheit, manchmal auch zu viel Bescheidenheit, so als Skill etabliert, der mich manchmal weiterbringt, manchmal aber auch echt zu einem unzufriedenen Dude macht, der dann einfach immer guckt so, was kann ich machen, damit ich mich noch mehr anstrenge, dass es gut wird. So, es ist crazy, wirklich.
Das ist, und auch die Frage, ist Anstrengung gleich Wertschöpfung? Oder ist es quasi manchmal auch der Mythos vom gegeißelten Kreativen, dass da unbedingt Leid reinfließen muss, damit es einen Wert hat? Und also auch diese ganze Geschichte mit der Bewertung des eigenen Schaffens und so, das ist echt super komplex. Also ich weiß, ich brauche immer einen gewissen Grad von Begeisterung, um überhaupt die Sachen weiterzumachen. Ich muss schon irgendwie immer denken, dass ich der Derbste bin, aber natürlich mit dem Wissen, dass ich es natürlich nicht bin. Weißt du, was ich meine? Also das ist wie eine Kaspermütze, die man sich aufsetzt, wo man sagt, du musst jetzt für dich selbst der Derbste sein, damit es geht, aber ne, das ist einfach eine Rolle irgendwie, beziehungsweise nicht der Nervste, aber so, wenn wir einen Song aufnehmen, dann muss ich das Gefühl haben, yeah, da ist was, weil sonst würde ich nicht aufnehmen. Das heißt, ich brauche das quasi wie eine Rakete, die so aus der Umlaufbahn muss, brauche ich das erstmal als Antrieb. Aber dann dieses Korrektiv zum Schluss, doch dieser Perfektionismus, dass man sagt, ja, ist auch noch nicht so geil. Also da habe ich eine Zeit lang sehr dazu geneigt, dann irgendwie zum Schluss dann nochmal tausendmal noch irgendeinen Mix anzufassen von irgendeinem Song oder so, was kein Schwanz je raushören würde, weil das eine Hi-Hat mir ein Stück zu perlig war bei dem und der Kilohertzzahl.
Aber,
ne, so.
Aber, ja. Aber ich finde, wenn man,
aber,
das ist ja das Ding der Ehrlichkeit, auch der Ehrlichkeit zu sich selbst, finde ich, wenn man da. Und deswegen versuche ich, deswegen irgendwie mein komisches Konzept der Realitätskonfrontation dieses Jahr auch überhaupt. Je ehrlicher man da zu sich selbst ist, desto besser kann man am Ende auch manchmal schöpfen, wenn man zu sich selbst sagt, okay, ich wüsste, an dem Punkt kann ich das noch besser machen, indem ich da und da schraube. Und am Ende schafft man dann manchmal wirklich was, was vielleicht wirklich außerordentlich gut ist und nicht nur irgendwie gut. Und das fasziniert mich, weil ich habe für mich herausgefunden, dass das möglich ist, wenn man wirklich, ja, dann am Ende wirklich in diesen Schmerz doch tiefer reingeht, gerade wenn es dann um die letzten Schritte geht, finde ich.
Ja, aber das ist immer so schwer, da wirklich den Unterschied zu erkennen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht oder ob, weil das kommt auch so auf das Medium an. Also mir, zum
ja,
Beispiel absolut. Bei meinen Gemälden ist das so, die Gemälde, die mir am aller einfachsten von der Hand gingen, sind eigentlich die, die verkauft werden und die, die am meisten Zuspruch finden. Die Dinger, die einfach
ich
so in die Welt fallen.
Ja.
Und also so die Fleißarbeiten, wo ich dann ewig reiten prügel, da habe ich manchmal das Gefühl, dass das so schwierige Geburten sind und so, wo ich dann manchmal wirklich den Wert des Flows kennenlerne, wirklich diese Zen-Idee, ne? Irgendwie nichts bleibt ungetan, obwohl man nichts gemacht hat. Auf der anderen Seite ist das aber auch genau das Beispiel, was du gerade gebracht hast, irgendwie, wenn wir manchmal einen Song aufnehmen und wir knüppeln da wochenlang dran rum und irgendwann merke ich so, nee, bringt nichts, wir schmeißen alles nochmal weg und nehmen den nochmal von vorne auf. So, und wenn man sich dazu dann auch nicht zu schade ist, wenn man einfach guckt und sagt, okay, nee, nehmen wir das Kind beim Namen, es ist okay, aber es ist nicht geil und wir müssen das so oft machen, wie es ist. Und da kommen dann halt viele nicht mit, ne? Viele denken, Alter, wir haben jetzt hier einen Monat Zeit investiert, dieses Hunk and Coast Fallacy-Geschichte. Und dann sagt, ja, okay, wir können es so lassen, aber dann ist es halt scheiße so. Und da den Unterschied zu erkennen, weil vieles ist auch dieses Romantisieren von Flow oder eben auch das Romantisieren von Schmerz und Aufopferung. Und das ist ja eigentlich immer ein Tanz. Und mal ist es so, mal ist es so. Und deswegen ist es schwer, daraus, glaube ich, so Regeln zu stricken, sondern ich glaube, die Kunst ist es, den Unterschied zu erkennen.
Und ich glaube, du hast vollkommen recht, dass du sagst, das ist von Medium zu Medium unterschiedlich. Ich habe da auch gerade nochmal drüber nachgedacht, weil wenn es jetzt um Sachen geht, die ich zum Beispiel schreibe, irgendwie Kurzgeschichten oder irgendwas, da sind tatsächlich auch die mir am liebsten sind die aus irgendeiner sehr starken Situation heraus mir sehr leicht von der Hand gegangen sind, zumindest im Grobkonzept. Aber wenn es um meine Arbeit, also um meine, sag ich mal, Brotarbeit geht, wo ich ja einfach helfe bei der Kommunikation und kreativ zur Seite stehe, da ist es so, da habe ich ja diesen Druck und dieses Konstrukt und da steht ja auch noch ein wirtschaftlicher Aspekt hinter und dann entsteht das ja nicht aus einem Flow, sondern ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Deadline, ich will irgendwie. Das ist mein Business, das vertrete ich, das ist halt die Rolle. Und dann ist es so, dann fühle ich mich halt, ich habe eine Zeit lang auch mal, also ich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, man hat ja auch so Schwankungen in seiner Arbeit und dann habe ich meine Zeit lang auch einfach so ein bisschen, ja, nicht 100% gegeben und einfach gemerkt, wie unglaublich irrelevant sich das alles anfühlt und wie unwichtig man sich dann eben auch vorkommt, obwohl man eigentlich weiß, dass es besser ginge. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht gehe ich einfach wirklich exakt dahin, wo ich denke, dass es richtig, richtig gut ist, gebe diese 30% mehr, gehe da voll rein und ich gehe da viel zufriedener raus, wenn ich wirklich alles gebe und dadurch auch mal ein bisschen, ja, an meine Grenzen gehe, aber durchaus am Ende fühlt es sich halt relevanter an, weil ich wirklich helfe und nicht einfach nur meine Arbeit mache. So, das ist ja auch ein großes Thema.
Da kommt dann auch, glaube ich, Stolz ins Spiel, Stolz und Sinn. Weil
ja, und auch einfach, dass ich wirklich helfe und nicht einfach nur so tue.
Wenn man das Gefühl hat, ich habe, also ist ja auch so quasi sich selber zu involvieren oder einfach nur irgendwas abzumalochen. Ne? Das ist ja irgendwie so, wenn einem irgendwas am Herzen liegt, ist das ja auch psychologisch ganz anders, als wenn man jetzt nur irgendeinen Scheiß macht, damit man halt irgendwie Geld hat, weil man sonst kein Geld hat. So, wenn man irgendwas machen will, diese Freiwilligkeit dahinter, ich glaube, das spielt eine große Rolle. Aber ich glaube, das sind alles eigene Systeme, die untereinander und miteinander spielen, aber die man manchmal dazu geneigt ist, die zu verwechseln. Ne? Inspiration, Arbeit, Sinn, Anspruch, sonst was. Und ich glaube, jedes dieser Systeme bringt seine eigenen Fallen mit sich. Du kannst dich in Perfektion verheddern und nie was rausbringen. du kannst irgendwie alles nur aus der Hüfte machen und nur halbgares Zeug haben. Ne? Das ist, man muss sich, glaube ich, du kannst in verschiedene Gräben fallen.
Vielleicht ist es auch einfach so, dass ich jetzt, ohne es gemerkt zu haben, ich reflektiere gerade auch so ein bisschen nach ein paar Jahren, die ich das jetzt mache, so eine Expertise erlangt habe, dass ich überhaupt erst richtig weiß, so ist es richtig gut und überhaupt erst fähig bin, da hinzugehen. Und vielleicht weiß vorher auch gar nicht immer, weil ich einfach für mich auch verstanden habe, okay, ich spiele dieses Spiel mit, diese Rolle, das ist mein Business, das ist meine Arbeit und ich möchte die so machen, dass es halt für mich wirklich Sinn macht und das macht sie zum Glück auch wirklich fast ausschließlich und das ist super. Und es macht aber wirklich nur für mich Sinn, wenn ich das alles auf eine Art und Weise mache, die ich für richtig und relevant halte. Nur das erwartet halt immer eine erhöhte Vigilität von mir, mehr Stress, mehr Einsatz, mehr das Durchsetzen, was ich wirklich für richtig halte. Und ich sehe auch, wie ich dann als jemand wahrgenommen werde, zum Glück, der auch wirklich diese Expertise hat und das auch durchsetzen kann. Und ja, das ist für mich sehr, also das, diese Rolle, die ich da spiele und diese Überzeugung, die ich da vertrete, das ist ja dann auch, ja, das funktioniert dann am Ende und das ist auch super, weil das ist ja auch ein Markt, an dem man bestehen muss. Ansonsten geht man unter, wenn man sich selbstständig macht und super viele Leute machen das, versuchen das irgendwie und ich glaube, ja, gibt es einfach viel zu viele Faktoren, die man bedenken muss, um dann auch zu bestehen am Ende.
Ich habe das für mich mal so in so einem kleinen Merksatz irgendwie zusammengehämmert, der mir irgendwie ganz gute Dienste geleistet hat, ist, ich nehme das, was ich tue, wahnsinnig ernst, mich selber aber nicht so.
Ja, genau.
Also, dass man guckt, weil dann, ich glaube, das ist ganz gut, weil dann ist der Selbstwert davon nicht so abhängig, aber so,
absolut,
so das eigene Tun ist irgendwie, heilig ist immer so ein aufgeladenes Wort, aber gerade bei Kulturschaffenden, das heißt halt Sinn und das ist cool und das zu machen.
Ja.
So, und ne, man kann der Derbste sein in den Dingen, die man tut, aber man will persönlich nicht der Derbste sein. Und das ist okay. Und man muss es vor allen Dingen auch nicht und dann ist es auch cool, wenn man sich nicht in der Pose verheddert.
Ja, absolut. Ja,
ich gucke gerade, wir sind gerade schon über eine Stunde angelangt, das heißt, wir und unsere Zeit. Das stimmt, du hast ja vorhin erzählt, du warst eine Podcast-Jungfrau, das war dein erster, nicht wahr?
Ja, genau, richtig. Ja.
Dann freue ich mich, dein erster gewesen
siehst
zu sein.
Irgendwo, siehst du irgendwo Blut oder?
Ich werde das digitale Bettlaken als JPEG mit an die Datei hängen. Komisch abgebrochen zum Schluss noch.
Aber ich hatte noch so viel zu erzählen. Nein, ist okay.
Wir können ja irgendwie, was weiß ich, in einem halben Jahr oder so oder irgendwann down the line machen wir einfach die zweite Nummer und gut ist.
Klar, gerne. Nee, easy. Nee, alles gut. Du warst sehr liebevoll.
Ja, ich bin ein sehr liebevoller Papa.
Du warst sehr zärtlich und ja, das dieses Papa im Sinne von jetzt die Jungfrau Papa. Nee.
Das ist jetzt irgendwie... Ja, wir verlaufen uns gerade in ganz eklige Gefilde.
Also.
Doch noch gecancelt zum Schluss.
Was ich noch sagen wollte, mir hört sonst keiner zu. Also. Und eigentlich.
Ja, Herr Schlimme.
Gibt es gar nicht. Zeit. Ja.
Zeit und Aufmerksamkeit. Genau, gerne, dann bleiben Sie gesund. Lecken Sie nicht die Leute an.
Genau.
Ja, können wir gerne machen.
Supi.
Judy.
Dann auch wieder mit Bart.
Ja, ich habe gerade noch, ich kann dir ein bisschen leihen. Leihbart. Ja. Also übrigens, ich merke, mit der Latenz ist das voll schwer, diesen Übergang zu machen in diesem, ja gut, und jetzt machen wir auf hier, alles ist voll vorbei und so.
Ja, total das schwierig tatsächlich, das stimmt, ja.
Wir haben vorhin wir machen es immer so, dass man auf dem Countdown schnipst, damit ich die Spuren synchronisieren kann und ich glaube, wir haben eine satte Sekunde Latenz irgendwie, also ne, deswegen ist das jetzt nicht der eleganteste Gesprächsfluss, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt.
Ich krieg's aber gar nicht so krass mit wie du, muss ich sagen, das ist schon... Interessant, also, weiß nicht. Naja. Was wirst du noch machen heute? Wie ist deine Abendplanung?
Ich habe meinen Koffer voller Gitarreneffekte. Ich habe doch dieses Ambient-Gitar-Projekt. Und da ist mir vorhin eine neue Idee gekommen, wie ich die Sache neu verkabeln kann, sodass ich mit Kopfhörer einen guten Sound hinkriege. Und ich werde ganz viel Ambient-Musik machen.
Nice.
Das schön. Klingt sinnvoll. Und was machst du noch?
Wir haben ab morgen eine Ausgangssperre nach 22 Uhr. Und deswegen werde ich mich gleich noch kurz draußen mit einer Freundin treffen. Ich habe schon einen Kinderpunsch warm gemacht und nochmal das freie Leben auf der Straße genießen.
Das klingt doch nach einem Plan.
Mit anderthalb Meter Abstand, mindestens. Genau.
Dann wünsche ich dir einen angenehmen Abend mit Kinderpunsch und Distanz. Und ja, dann bis Densen.
Super. Reingehauen. Gerne. Tschüssi.
Ciao. Jenseits von Leben.